Der Garten ist mein Schutz, meine Zufluchtsstätte, zu der es mich hinzieht, nicht das Haus. Im Haus gibt es Pflichten und Verdruss. Dienstboten, die man ermuntern und ermahnen muss, Möbel und Mahlzeiten. Aber dort im Freien drängen sich auf Schritt und Tritt die Segnungen. Dort ist es, wo ich traurig bin über meine eigene Unfreundlichkeit. Über jene selbstsüchtigen Gedanken, die so viel schlimmer sind, als man glaubt. Dort werden alle meine Sünden und Dummheiten vergeben. Dort fühle ich mich geborgen und zu Hause. Und jede Blume und jedes Unkraut ist ein guter Bekannter. Und jeder Baum ein Liebster. Wenn mir etwas wehgetan hat, renne ich hinaus, um mich trösten zu lassen. Und wenn ich ohne rechten Grund zornig war, erhalte ich dort meine Absolution. Hat eine Frau schon jemals so viele Freunde gehabt? Und immer dieselben, immer bereit, mich willkommen zu heißen und mich froh zu stimmen. Glückliche Kinder eines allgütigen Vaters, warum sollte ich, ihre eigene Schwester, weniger zufrieden und frohgemut sein als sie? Selbst im Gewitter, wenn andere Leute ins Haus flüchten, renne ich hinaus. Ich mag keine Gewitter. Sie ängstigen mich schon Stunden bevor sie kommen, denn ich fühle es, wenn eins bevorsteht. Merkwürdig ist vielleicht nur, dass ich Zuflucht im Garten suche. Ich fühle mich aber dort wohler, umsorgter, verhätschelter. Wenn es donnert, sagt das Aprilkind, da schimpft lieber Gott diese Engels wieder aus. Und einmal, als nachts ein Gewitter tobte, beklagte sie sich laut und wollte wissen, warum lieber Gott das Schimpfen nicht am Day machen könne. Sie habe doch geslappt, ganz tight. Sie sprechen alle drei eine herrliche Mischung aus Deutsch und Englisch, verderben die Reinheit ihrer Mutter, vielmehr Vatersprache, indem sie mitten in einen deutschen Satz englische Wörter einstreuen. Es erinnert mich immer an Gerechtigkeit, die durch Erbarmen abgemildert wird. Wir haben heute Schlüsselblumen in einem Wäldchen gepflückt, das euphemistisch Hirschwald heißt, da es das glückliche Jagdrevier von zahllosen Hirschen ist, die dort an Herbstabenden miteinander kämpfen, sich gegenseitig durch Röhren zum Zweikampf herausfordern, was durch die Stille schallt und den einsamen Lauscher angenehm erschaudern lässt. Ich spaziere im September häufig am Spätabend dorthin, hocke auf einem umgestürzten Baumstamm und lausche fasziniert ihren wütenden Brunstschreien. Wir saßen im Gras und machten Bälle aus Schlüsselblumen. Die Kinder hatten so etwas noch nie gesehen oder sich auch nur halb so etwas Liebliches vorgestellt. Der Hirschwald ist ein offenes Wäldchen aus Sandbirken und federnder Grasnarbe, Blumen übersät. Ein Rinnsal schlängelt sich freundlich dahin und schmückt sich im Juni mit gelben Schwertlilien. Ich träume davon, mir eine kleine Hütte dort bauen zu lassen. Gänseblümchen bis vor die Tür und keinerlei Weg. Gerade groß genug, um drinnen mich und ein Kind zu beherbergen und draußen einer purpurfarbenen Klematis Platz zum Ranken zu geben. Zwei Räume, ein Schlafzimmer und eine Küche. Wie furchtsam wären wir nachts und wie überglücklich tagsüber. Ich weiß genau, wo sie stehen sollte. Die Vorderseite ginge nach Südost, damit wir die morgendliche Fröhlichkeit voll auskosten könnten. Und nahe am Wasser wäre es, damit wir unsere Teller zwischen den Schwertlilien abwaschen können. Manchmal, wenn uns nach Gesellschaft zumute wäre, würden wir die anderen Kleinen zum Tee einladen und sie mit wilden Erdbeeren auf Tellern von Rosskastanienblättern bewirten. Doch nur wer genauso unschuldig und leicht zu beglücken ist wie ein Kleinkind, durfte den Glanz unseres sonnigen Hüttchens trüben. Allerdings glaube ich nicht, dass jemand Klügeres Interesse daran hätte, zu uns zu kommen. Kluge Leute wollen so vieles, bevor sie überhaupt auch nur bereit sind, sich erfreuen zu lassen. Und in ihrer Gegenwart muss ich mich ständig rechtfertigen, da ich ihnen bloß das anbieten kann, was ich selbst am meisten liebe. Mich rechtfertigen und schämen, dass ich so leicht zufriedenzustellen bin. Neulich, auf einer Abendgesellschaft in der nächstgelegenen Stadt, wir brauchten den ganzen Nachmittag, um dorthin zu kommen, erkundigten sich nach dem Essen die Damen, wie ich denn den Winter überstanden hätte. so abgeschnitten von aller Welt und manchmal wochenlang eingeschneit. »Ach, diese Ehemänner«, seufzte eine stattliche Dame und schüttelte kummervoll den Kopf. »Sie sperren ihre Frauen ein, weil es ihnen so passt, und scheren sich nicht darum, was die Frauen dulden müssen.« Daraufhin seufzten die anderen ebenfalls und schüttelten den Kopf, denn die stattliche Dame war eine wichtige Machtperson am Ort, und eine fing an zu erzählen, wie noch so ein furchtbarer Ehemann seine junge Frau aufs Land gebracht, sie dort gelassen habe und somit aufs Grausamste ihre Schönheit und ihre Talente vor der Öffentlichkeit verborgen gehalten habe, und wie sie, nachdem sie ein paar Jahre abwechselnd zwischen Jammern und Nachwuchsproduzieren verbracht habe, erst vor kurzem mit jemand Unsäglichem auf und davon sei. Ich glaube, es war ein Bediensteter oder der Bäcker oder sonst wer. »Aber ich bin sehr glücklich«, begann ich, sobald ich zu Wort kam. »Aha, eine brave kleine Frau, die das Beste draus macht.« Und die Machthaberin tätschelte meine Hand, schüttelte jedoch weiterhin düster den Kopf. »Sie können unmöglich im Winter dort glücklich sein, so völlig allein«, behauptete eine andere Dame, die Frau eines hohen Militärs und nicht an Widerspruch gewöhnt. »Bin ich aber.« »Aber wie können Sie denn in Ihrem Alter glücklich dort sein? Nein, einfach unmöglich.« »Aber ich bin es. Ihr Mann sollte Sie im Winter in die Stadt bringen.« »Ich will aber nicht in die Stadt gebracht werden.« »Und sie nicht die besten Jahre in der Abgeschiedenheit vergeuden lassen?« »Aber ich mag die Abgeschiedenheit. Solche Einsamkeit ist ungut.« »Aber ich bin nicht einsam und nimmt ein böses Ende.« Sie wurde ziemlich aufgebracht. Bei ihrer letzten Bemerkung ertönte ein Chor von »Aber wahrlich«, gefolgt von erneutem Kopfschütteln. »Ich habe den Winter ungemein genossen«, sagte ich unbeirrt, als sie sich ein wenig beruhigt hatten. »Ich bin Schlitten gefahren und Schlittschuh gelaufen, und außerdem waren da die Kinder, dazu Regale über Regale voll mit«, ich wollte sagen mit Büchern, hielt aber inne. »Lesen ist eine Beschäftigung für Männer, für Frauen ist es eine verwerfliche Zeitverschwendung. Und wie könnte ich Ihnen das Glück beschreiben, das ich empfand, wenn die Sonne auf dem Schnee funkelte, oder die tiefe Freude über Raureiftage? Es ist ganz und gar meine Schuld, dass wir hierher gekommen sind«, fuhr ich fort, »und mein Mann hat es nur mir zu Gefallen getan.« »Was für eine brave kleine Frau«, wiederholte die gönnerhafte Machthaberin und tätschelte wieder meine Hand mit einer alles verstehenden Miene. »Wirklich eine treffliche kleine Frau. Aber Sie sollten Ihrem Mann nicht zu sehr seinen Willen lassen, meine Liebe, und meinem Rat folgen und darauf bestehen, dass er Sie im nächsten Winter in die Stadt bringt.« Und dann ließen sie sich über ihre Köchinnen aus, nachdem sie zu ihrer vollen Zufriedenheit entschieden hatten, dass das Schicksal mir wahrscheinlich auch schon auflauerte, vielleicht schon in diesem Augenblick hinter den scheinbar harmlosen Messingknöpfen des Butlers, der in der Halle mit dem Mantel auf mich wartete. Ich lachte bei der Heimfahrt und lachte aus purer Zufriedenheit wieder, als wir den Garten erreichten und zwischen den ruhigen Bäumen zu dem hübschen alten Gutshaus fuhren. Und als ich die Bibliothek betrat mit den vier Fenstern, die dem Mondlicht und den Nachtgerüchen offen standen, und auf die vertrauten Bücherregale schaute und nur die friedlichen Geräusche hörte, und mir vorstellte, dass ich ganz nach Belieben hier lesen, träumen oder faulenzen könnte, ohne je von einer Menschenseele gestört zu werden. Wie dankbar fühlte ich mich da dem gütigen Geschick gegenüber, das mich hierher verschlagen und mir das Herz gegeben hat, mein Glück auch zu fassen und mich vor dem Leben bewahrt hat, das ich gerade erlebt hatte. Vor einem Leben, bei dem man den Essensgeruch anderer Leute in der Nase und das laute Gezänk der Dienstboten im Ohr hat, dazu als einzige Unterhaltung Gesellschaften und Klatsch. Ich muss allerdings gestehen, dass ich manchmal am Boden zerstört war, wenn eine bedeutende Persönlichkeit zunächst Einzelheiten meines Heims mit dem Lorgnon begutachtete und aus der bequemen Distanz eines offenen Fensters all das ruhig sezierte, was ich lobpreise, um mir schließlich ihr Mitgefühl ob meine Einsamkeit auszudrücken und auf meinen Protest hin, dass ich das mag, nur murmelte, sehr anspruchslos. Dann habe ich mich meiner bescheidenen Bedürfnisse geschämt. Aber nur für einen Augenblick und nur unter der Wirkung des Lognons, die alsbald dahinschwindet. Denn schließlich ist dieser solcher Art an den Tag gelegte Geist genau derselbe, der meine Dienstboten beseelt. Mädchen, deren einzige Vorstellung von Glück es ist, in der Stadt zu leben, wo es andere ihrer Art gibt, mit denen man Bier trinken oder samstagnachmittags zum Tanzen gehen kann. Das Verlangen, ständig mit seinesgleichen zusammen zu sein, und die Angst, einige Stunden allein gelassen zu werden, sind mir völlig unverständlich. Ich kann mich wochenlang ganz gut mit mir selbst unterhalten, wobei ich mir, bis auf die herrschende Stille, kaum bewusst bin, überhaupt allein gewesen zu sein. Nicht, dass ich nicht gern für einige Tage Gäste hier hätte, oder selbst für einige Wochen, wenn sie ebenfalls so anspruchslos sind wie ich selbst und zufrieden mit einfachen Freuden. Nur jeder, der hierher kommt und glücklich werden will, muss etwas in sich haben. Wäre der Besucher bloß ein dumpfes Geschöpf ohne Verstand und Herz, würde er sich mit großer Wahrscheinlichkeit langweilen. Ich hätte es gern, wenn mein Haus oft voll wäre. Fände ich nur die Menschen, die sich selbst unterhalten können. Sie würden herzlich willkommen geheißen und ebenso herzlich wieder verabschiedet werden. Denn die Wahrheit zwingt mich zu gestehen, dass mir zwar ihr Kommen gefällt, aber auch ihr Weggehen. An besonders himmlischen Tagen wie heute sehne ich mich sogar richtig danach, dass jemand anderes hier sein möge und mit mir die Schönheit genießt. In der Nacht hat es geregnet und der Garten scheint zu singen. Nicht nur die unermüdlichen Vögel, sondern auch die kräftig sprießenden Pflanzen, das glückliche Gras und die Bäume, die Fliederbüsche. Ach, diese Fliederbüsche! Sie stehen heute in voller Pracht da und der Garten ist durchtränkt von ihrem Duft. Ich habe armweise davon ins Haus getragen. Das Pflücken ist eine solche Wonne und jeder Krug, Kessel und Kübel im Innern prangt von purpurner Pracht. Und die Dienstboten glauben, es fände eine Gesellschaft statt und sind darum besonders hurtig. Und ich gehe von Zimmer zu Zimmer und bestaune die wohlriechende Herrlichkeit. Und die Fenster sind weit aufgerissen, damit sich der Duft von drinnen mit dem von draußen verbindet. Und den Dienstboten wird allmählich klar, dass keine Gesellschaft stattfindet. Und sie fragen sich, warum für eine Frau allein das Haus mit Blumen gefüllt sein soll. Und ich sehne mich mehr und mehr nach einer verwandten Seele. Es kommt mir so unmäßig vor, so viel Lieblichkeit ganz für mich zu haben. Aber verwandte Seelen sind äußerst, äußerst selten. Ich könnte beinahe ebenso gut nach dem Mond verlangen. Es stimmt ja, mein Garten ist voller Freunde, nur sind sie stumm.